Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Episode geht es um Trends im B2B-Marketing und um automatisierte Lead-Generierung. Und das Thema, wir haben jetzt Freitag, nächste Woche ist die OMR-Woche, schon jetzt der LinkedIn-Feed voll mit OMR. Wenn du die Episode später hörst, dann kannst du immer noch mit den Hashtags OMR oder OMR23 auf LinkedIn alle Beiträge nachschauen. OMR, ein riesen Thema. Auch mein Gast wird auf der OMR sein mit seinem Unternehmen, dazu aber gleich mehr. Und mein Gast, ja, er war auch schon Gast im Podcast, wurde vom Business Punk Magazin als Gründer, Macher und Kreativer ausgezeichnet, war ab 2004 Berater zum Thema Vertrieb, Digital Marketing und Kundengenerierung, ist selbst auch Podcast-Host mit Robin Heinze zusammen rund ums Thema Sales und Marketing. So einen 15-Minuten-Podcast verlinke ich euch in den Shownotes. Hat 2010 das Produkt SalesViewer entwickelt, ist CEO des Unternehmens SalesViewer. Hallo und herzlich willkommen, Benjamin Sacek.
Ja, guten Morgen, Thomas. Vielen Dank nochmal für die erneute Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir haben ja letztes Mal auch über Lead-Generierung gesprochen, auch über SalesViewer, wie man Leads identifizieren kann, wie man das nutzen kann. Heute gehen wir einen Schritt weiter, und zwar die automatisierte Lead-Generierung. Und das ist ja ein Traum vieler Marketing- und Sales-Verantwortlichen, auch insbesondere im B2B-Bereich, dass da automatisch Leads reinkommen. Man kennt es ja von den LinkedIn-Prachtlachsen und Sales-Pfosten, die dann sagen, wir garantieren dir 30 Leads pro Monat. Das hat aber nichts damit zu tun, überhaupt nicht, sondern eben ist ein eigenes Thema, wo du dir ja auch auf die Fahne geschrieben hast. Und da seid ihr ja mit HubSpot eine strategische Kooperation auf der OMR eingegangen zum Thema automatisierte Lead-Generierung. Und daher meine Frage, wie kommt es zu dieser strategischen Kooperation und was bringt schlussendlich den Kunden oder den Unternehmen?
Ja, also wie kommt es zu der Kooperation? Es sind ja zwei grundverschiedene Tools oder Toolboxen, HubSpot und SalesViewer. Und wir beide decken zwei grundverschiedene Bereiche ab. Also SalesViewer ist ja dafür zuständig, Website-Besucher auf den eigenen Webseiten zu entschlüsseln, die man dann sozusagen ansprechen kann und zu neuen Kunden machen kann. Und HubSpot bedient den ganzen Kundenkosmos, was den Dialog angeht mit dem Kunden und die Automatisierung. Und was wir merken und auch im Markt einfach sehen, ist, dass sehr, sehr viele B2B-Unternehmen überwiegend mittlerweile auf die großen Systeme setzen. Da zählt HubSpot zu, da zählt Salesforce zu, da zählt Microsoft Dynamics zu oder auch Pipedrive. Und weil HubSpot genau in unserer Zielgruppe und genau in unserem Markt marktführend ist, haben wir uns entschieden, eine gemeinsame Integration aufzustellen, die sozusagen die Leads, die SalesViewer generiert, also die Neukundenpotenziale, die SalesViewer generiert, automatisch in HubSpot einfließen zu lassen. Und das Besondere daran ist, mit dem umfangreichsten Datenset. Das heißt also, man bekommt in seinem eigenen System, also in HubSpot, bekommt man ein sehr, sehr umfangreiches Profil, was der potenzielle Kunde auf der Webseite gemacht hat, welche Seiten er besucht hat und so weiter und so fort. Und diese Daten können natürlich dann sofort an den Vertrieb übermittelt werden. Das heißt also, wenn ein Kunde sich zum Beispiel ein Angebot angesehen hat und aufgrund dieses Angebots dann die Webseite besucht, dann ist das ein sehr, sehr wichtiger Impuls, der an den Vertrieb übermittelt werden sollte. Und das kann mit unserer neuen Integration, die wir auf der OMR vorstellen, dann vollautomatisch geschehen. Das heißt, der Kunde muss immer noch, also der Nutzer, der diese Daten nutzt, also nicht der Kunde, sondern der Nutzer, der muss natürlich immer noch was machen, aber es ist in größten Teilen automatisiert und die Infos sind live direkt bei dem Nutzer.
Also wäre es somit möglich, dass ich eben mit SalesViewer identifiziere, ja, welche Unternehmen sind auf meiner Webseite? Jetzt beispielsweise wir von der Hutter Consult, wir haben immer wieder gerade unser Blog wird, das wissen wir auch, dank SalesViewer und von 30% der Besucher sind andere Agenturen, die sich bei uns weiterbilden oder die sich auf Basis unserer Blogbeiträge weiterbilden. Wäre es jetzt auch möglich, dass man die dann identifiziert, in HubSpot übernimmt und dann schaut, okay, gibt es Personen aus diesen Unternehmen, die den Newsletter abonniert haben, um so eigentlich den Newsletter angepasst auf die Zielgruppe zu versenden.
Ja, ganz genau. Also mit den Daten, die dann im HubSpot landen, kann man dann verschiedene Trigger setzen oder diese Profile und diese Potenziale scoren. Das heißt also, man kann einerseits sagen, hey, ist das schon ein Newsletter-Abonnent, ja oder nein? Man kann sagen, wenn dieser Abonnent bzw. wenn dieses Potenzial auf den folgenden Seiten unterwegs war, dann gebe ihm 10 Scoring-Punkte als Beispiel. Das heißt also, man kann diese Daten selbstverständlich dann im HubSpot mit verschiedenen HubSpot-Funktionalitäten dann weiter scoren oder weiter anreichern und bewerten, um daraus dann wieder Rückschlüsse oder Automatismen zu ziehen.
Also eben, du sagst, man kann Triggerpunkte setzen, sprich, wenn ich in meinem HubSpot bereits Personen aus dem Unternehmen habe, aber ich habe beispielsweise nur die E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname, vielleicht noch das Geschlecht für die Personalisierung des Newsletters, und jetzt habe ich die Möglichkeit, wenn dann aus dem Unternehmen die Person oder andere Personen auf meine Website kommen, dass die Informationen von SalesViewer übertragen werden, und das sind ja dann Informationen wie beispielsweise auch die Branche, die ja dann sehr spannend ist, auch für die Personalisierung der weiteren Ansprache. Auch das ist möglich. Also nicht nur, dass ich neue Leads in HubSpot übernehme, sondern auch bestehende Leads mit Informationen aus SalesViewer anreichere.
Genau, richtig. Und die dritte Möglichkeit ist, du kannst natürlich dann nicht nur die Personen, die dir bekannt sind oder die du schon mit Automatismen bespielt hast, bespielen, sondern du kannst natürlich auch im Buying Center, wenn du auch andere Personen aus diesem Unternehmen hast, im Buying Center diesen Personen natürlich auch die gleichen Informationen senden. Also sozusagen davon ausgehen, dass das Buying Center über bestimmte Kaufabläufe oder Einkaufsabläufe Bescheid weiß. Und dann kannst du nicht nur eine Person individuell ansprechen, die du schon kennst oder mit der du zu einer bestimmten Leistung schon in Kontakt bist, sondern du kannst natürlich auch versuchen, die anderen Personen im Buying Center dann mit relevanteren Informationen zu bespielen. Das machen auch viele Kunden.
Jetzt Lead-Generierung, insbesondere im B2B, wird ja immer nachgesagt, dass es sehr teuer ist. Also insbesondere B2B denkt man ja dann auch immer sehr schnell an LinkedIn, dass man auf LinkedIn Leads generiert. Seit Corona ist es ja eh so, dass sehr viele B2B-Unternehmen sich neue Lead-Kanäle erschließen mussten, weil Messen ausgefallen sind, und das ist dann in den digitalen Raum abgewandert. Wo siehst du so die aktuellen Herausforderungen, die sich B2B-Marketer annehmen sollten?
Also ich glaube, du hast schon mal einen wichtigen Punkt erwähnt, und das ist das Thema, dass B2B-Lead-Generierung extrem teuer geworden ist und auch immer teurer wird. Also die Kanäle und Medien werden immer teurer. Das ist so der Lauf der Dinge. Das ist völlig normal. Also Google Ads wird mit der Zeit immer teurer. Das wissen wir alle aus der Branche und so weiter. Das heißt also, man muss sich zunächst einmal umsehen. Es geht ja immer um die Werbekosten pro Kopf. Ja, das heißt also, wie viel gebe ich dann pro potenziellem Lead oder pro potenziellem Sale dann aus im B2B? Und man sollte sich zunächst einmal umsehen, ob es vielleicht nicht günstigere Kanäle gibt, die eine ähnliche oder vielleicht sogar eine gleiche oder sogar bessere Performance anbieten als der bisherige Mix, den man einsetzt. Und das ist so die erste Thematik, auf die ich setzen würde und die ich empfehlen würde. Die zweite Thematik ist sicherlich, dass man, also B2B-Lead-Generierung ist immer komplex und wird auch immer komplexer, dass man vielleicht guckt, ob es noch, ich sag mal, Schnittstellen oder Möglichkeiten gibt, Low-Hanging-Fruits abzugreifen. Also Maßnahmen, die man selber aktivieren kann, die auf einem sehr, sehr kurzen Wege zu einem Lead oder eben auch zu einem Kontaktgespräch und dann vielleicht zu einem darauffolgenden Abverkauf führen. Das heißt also zu gucken, was schöpfe ich noch nicht aus? Und das sind die klassischen Dinge wie die eigene Kartei. Also ich kenne sehr, sehr viele B2B-Unternehmen, die auf viele Kanäle setzen, die aber zum Beispiel die Stammkundschaft für potenzielle Upsells überhaupt nicht nutzen oder bestehende Adressdatenbanken, also mit Menschen, die, mit denen man schon im Gespräch war, aber nichts verkauft hat, dass man die nochmal reaktiviert, dass man diese nochmal ja scored und bewertet und dann sagt, hey, vielleicht habe ich in dem eigenen Pool noch Potenzial, was mich wirklich fast 0 Euro kostet. Ja, das sind so die beiden Sachen, die ich empfehlen würde. Bei dem ersten Punkt kann ich sagen, einfach so als Geheimtipp, dass die Kaufanzeigen bei Bing, also in der Suchmaschine, die Bing-Ads, ein absoluter Geheimtipp von meiner Seite sind, den man parallel zu Google Ads mal ins Auge fassen sollte oder wenn man eben noch kein Suchmaschinenmarketing betreibt, dass man sich vielleicht einfach mal Bing Ads ansieht, weil man bei Bing Ads noch sehr, sehr günstig auf die eigenen Suchphrasen werben kann, was bei Google, wie wir alle wissen, sehr, sehr teuer ist.
Du sagtest vorhin, die Lead-Generierung im B2B-Bereich wird immer komplexer. Was sind die Gründe, warum wird es komplexer?
Also ein Grund ist sicherlich, dass alle das Gleiche machen, ne? Das heißt also, wenn man jetzt ein klassisches Beispiel nimmt, ich möchte eine Webseite in Auftrag geben. Also ich bin jetzt Maschinenbauer und ich möchte eine neue Webseite entwickeln und suche dafür eine Agentur. Dann gibt es verschiedene Wege der Informationsrecherche. Also man kann zum Beispiel sich dann bei Google einlesen, wie wähle ich die beste Agentur aus für einen Website-Relaunch? Und dann gibt es die verschiedenen, ich sag mal, Konversionsmethoden. Das heißt also, man kann sich auf verschiedenen Agenturseiten dann ein E-Book runterladen und so weiter und so fort. Und was ich zum Beispiel sehe, ist, dass im B2B-Bereich sehr, sehr oft und sehr, sehr lange schon die gleichen Methoden angewandt werden. Und deshalb ist es sozusagen einfach deutlich komplexer geworden, aus der Masse herauszustechen, weil alle irgendwie das Gleiche machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel beim Beispiel Agentur bleiben. Und das heißt also, es fällt einfach vom Grundsatz her Agenturen sehr, sehr schwierig, überhaupt erstmal Konzepte zu entwickeln, die A, B2B-Leads generieren und B, einfach außergewöhnlicher sind als die Maßnahmen der anderen. Weil eben alle machen Google Ads, alle machen Content Marketing, alle machen, ich sag mal, das Beispiel, was ich gerade genannt habe, zum Beispiel E-Book Marketing, also Gated Content. Und das sind die Kunden mittlerweile tatsächlich satt. Also es ist so, dass diese Conversion Rates für genau diese Maßnahmen, die ich gerade genannt habe, zum Beispiel für Gated Content, also Content, der hinter einer Schranke ist, wo man vorher seine Daten eingeben muss, um eben dieses E-Book zu bekommen für die beste Agenturwahl oder für die beste Agenturwahl bei einem Relaunch. Das sind die Kunden satt. Also die geben ihre Daten nicht so oft ein. Die Kunden ignorieren einfach psychologisch die Google Ads. Das heißt also, scrollen drüber und scrollen einfach weiter. Und die Aufmerksamkeitsschwelle der Kunden sinkt einfach von, ich würde behaupten, von Woche zu Woche, aber mindestens von Monat zu Monat. Und deshalb wird es halt immer komplexer, die Aufmerksamkeit der Kunden, der potenziellen Kunden zu erlangen. Und da muss man einfach, also einfach smarter denken und außergewöhnliche Konzepte entwickeln. Und deshalb ist das ganze Thema so komplex, weil eben diese etwas zu finden, wo Kunden die Aufmerksamkeit dann drauf lenken und was sich von der Masse abhebt, ist eben einfach sehr, sehr, sehr komplex.
Also das Finden, wie man aus der Masse heraussticht, das ist das Komplexeste. Zwischenzeitlich, also natürlich, es kommen neue Kanäle dazu, es verschwinden Kanäle, es gibt neue Herausforderungen. Ich habe für einen anderen Vortrag, den ich auf der All Social in München gehalten habe, habe ich während einer Woche mein LinkedIn-Feed oder beziehungsweise die Werbeanzeigen im LinkedIn-Feed analysiert. Und ich habe, wenn ich das sehe, von den angezeigten Werbungen, also ich habe 135 Werbungen angezeigt bekommen oder unterschiedliche Werbungen angezeigt bekommen und ich habe 45 Werbungen erhalten, um E-Books oder White Papers herunterzuladen. Also da ein Drittel White Paper und E-Book. Und ja, ich habe mich jetzt fest darauf geachtet, weil ich da die Zahlen erheben wollte, aber eine normale Zielgruppe, die machte das nicht, die überfliegt das dann relativ schnell.
Ja, absolut richtig. Und das Gleiche gilt auch im Bereich Google Ads als Beispiel, ne? Also ich meine, du bist wahrscheinlich auch satt, die ersten gefühlt 5 Ergebnisse bei Google mit Suchanzeigen zu sehen. Du scrollst wahrscheinlich völlig automatisch drüber. Das heißt, also, dich kann man mit einer Google-Anzeige wahrscheinlich nicht mehr kriegen, sage ich jetzt einfach mal so offen. Und zum Beispiel bei Bing ist es halt einfach so, dass die Leute vielleicht nicht ganz so oft bei Bing unterwegs sind, noch nicht so viel Touchpoints haben mit diesen Bing-Werbeanzeigen. Die Bing-Werbeseite, also oben der Bereich für Werbeanzeigen, ist sehr, sehr, sehr klein noch im Gegensatz zu Google. Das heißt also, da hat man einfach rein mathematisch schon mehr Aufmerksamkeitsfläche, weil man nur einer von 2 ist und nicht einer von 5. Und da muss man einfach Methoden und Maßnahmen finden, die eben aus der Masse herausstechen. Und das geht digital, das geht non-digital. Da muss man einfach viel Aufwand in die Konzeptarbeit stecken, aber man findet immer noch Maßnahmen, die eben fruchten.
Also hat jetzt nichts groß mit dem Thema zu tun, aber eben Bing Ads, was ja auch oftmals der Grund ist. Also einerseits ist die Mitbewerberdichte auf Bing Ads momentan noch gering, also sie steigt an, aber sie ist gering. Und das andere ist, Bing ist insbesondere bei einer Zielgruppe, die weniger webaffin ist, oftmals der Standardbrowser, vor allem bei Microsoft-Nutzern. Die wissen gar nicht, dass sie auf Bing unterwegs sind. Also beispielsweise meine Eltern sagen dann auch, ja, ich habe gegoogelt, und wenn sie mir dann was zeigen an ihrem Laptop, dann sehe ich dann, ja, aber ihr nutzt ja Bing. Ah, ja gut, das ist ja das Gleiche.
Es sieht ja auch fast genauso aus, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ne?
Also. Genau. Also da Bing, wie du sagst, ein Geheimtipp, eben weil eben auch die Mitbewerberdichte momentan noch gering ist, wobei immer mehr Unternehmen, wie du auch jetzt erwähnt hast, Bing schlussendlich auch berücksichtigen, weil die Resultate im Verhältnis zu den Kosten doch gut sind.
Absolut, ja.
Jetzt automatisch die Lead-Generierung und eure strategische Partnerschaft von HubSpot auf der OMR. Ihr habt ja auch eine Masterclass an der OMR. Ich weiß, die Bewerbungen für die Masterclasses sind schon abgeschlossen. Trotzdem möchte ich noch kurz eingehen. Die Personen, die sich beworben haben und einen Platz erhalten haben, was werden die an der Masterclass erfahren?
Also die wichtigste Geschichte bei der Masterclass, also wir halten tatsächlich zwei Masterclasses, einmal von Salesviewer und einmal die Masterclass HubSpot X Salesviewer. Beide Masterclasses sind nicht werblich, das heißt also es gibt in beiden Masterclasses Best Practices, die wir aus der täglichen Arbeit bei uns lernen, die wir aus der täglichen Arbeit mit unseren Kunden lernen. Die geben wir an die Kunden weiter. Das heißt also, wir zeigen in der HubSpot X Salesviewer Masterclass, wie man sein Prozess in der Lead-Generierung, in der B2B-Lead-Generierung automatisieren kann, also definitiv teilautomatisieren kann, denn komplett automatisch funktioniert nicht, das wissen wir alle. Das heißt also, wir zeigen B2B-Unternehmen, wie kann man zum einen B2B-Leads generieren, also welche Wege funktionieren immer noch sehr, sehr gut. Ich hatte ja gerade schon ein paar genannt und jetzt Der Teaser in der Masterclass nenne ich einfach nochmal ein paar mehr. Und wir zeigen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie man diese Leads dann automatisieren kann. Das heißt also, wie kann man diese Leads dann A verwerten, wie kann man sie bewerten, also wie kann man sie scoren, unter anderem in HubSpot und auch in anderen Systemen. Wie kann man diese Leads dann sozusagen priorisieren, also welche Leads sollte ich ansprechen, automatisiert, welche Leads sollte ich sozusagen nicht über Software ansprechen, sondern über den Vertrieb. Das heißt also, wir zeigen so eine Art, ich sage jetzt einfach mal B2B-Playbook, wie automatisierte Lead-Generierung funktioniert. Und wie gesagt, das Wichtigste ist, sind 5% oder weniger HubSpot und Salesforce-Inhalte. Ganz im Gegenteil, es ist 95% eben Best Practices aus der Praxis, die wir weitergeben an die Teilnehmer.
Gehen wir weg von der Lead-Generierung hin zu gesamtheitlichen B2B-Marketing. Du bist ja im B2B-Marketing zu Hause. Welche Trends kannst du im B2B-Marketing identifizieren?
Ja, also was mir direkt einfällt, ist tatsächlich, dass vor, ich sag mal, 10 Jahren, vor 7 Jahren, vor 5 Jahren gab es noch ein sehr, sehr großes Software-Stack, also eine große Softwareverteilung von verschiedener Software im Markt, im B2B-Markt. Das heißt, es gab viele, viele Unternehmen, die deutsche Software benutzen, Software von kleineren Systemhäusern, auch einfach kleinere Softwarelösungen, wenn man sie mit Microsoft, Google und so weiter vergleicht. Und was wir jetzt sehen in den letzten Jahren, und ich glaube, das ist auch tatsächlich kein schlechter Trend, ist, dass sehr, sehr viele B2B-Kunden eben die Software von großen Unternehmen nutzen. Das heißt also von Salesforce, von HubSpot, von Google, von Microsoft. Ich glaube, einer der vielen Gründe, warum dieser Trend zu erkennen ist, ist, dass es einfach sehr, sehr viele Verwertungsmöglichkeiten für diese großen Softwarelösungen gibt. Das heißt, du kannst sie wiederum an andere Lösungen sehr, sehr schnell anbinden. Es gibt sehr, sehr viele Integrationen. Du siehst, dass es einfach ein bestehendes Tech-Stack gibt, dass zum Beispiel viele Unternehmen mit Microsoft Teams arbeiten oder mit dieser G Suite von Google. Und deshalb dann die weiteren Lösungen, für B2B eingesetzt werden können, wie CRM-Systeme, Systeme und so weiter, dann von gleichnamigen Unternehmen dann nutzen. Und das ist zum Beispiel ein Trend, den wir erkennen, der den ich persönlich gut finde. Es gibt aber auch Trends, die wir erkennen, die ich nicht sehr, sehr gut finde. Zum Beispiel, dass einfach die gesamte Qualität der B2B-Maßnahmen aus unserer Sicht definitiv abnimmt. Also durch die Thematiken Automatisierung, also diese ganzen Trends, dass man alles vollautomatisch lösen kann und eigentlich keinen Finger mehr rühren muss, um einen neuen B2B-Kunden zu gewinnen, sorgt einfach dafür, dass die Qualität im Markt einfach sinkt. Also wenn man früher, ich sag mal, qualitative Gespräche mit einem Maschinenbauer, also einem Vertriebsmitarbeiter im Maschinenbau geführt hat, was auf sehr, sehr hohem Niveau stattgefunden hat, glaubt der Maschinenbauer heute, dass er diesen Prozess und diese Beratungsleistung vielleicht durch Newsletter oder eben auch durch Blogbeiträge automatisieren und ersetzen kann? Und da geht sehr, sehr viel Qualität flöten. Das heißt also, das erkennen wir auch. Ja, was mir zum Beispiel auch persönlich auffällt, das ist jetzt nochmal so ein absolutes Gegenpendant zu Bing Ads, worüber wir gerade gesprochen haben, aber man sieht zum Beispiel in unserer Klientel und wir haben tausende Kunden, also wir haben Zugriff auf zehntausende Webseiten europaweit oder weltweit. Wir sehen, dass zum Beispiel immer mehr Kunden Google Ads nutzen. Das ist zum Beispiel auch ein kleiner Trend, der ist jetzt vielleicht wesentlich, vielleicht auch nicht, ist Ansichtssache. Aber wir sehen, dass zum Beispiel vor 5 Jahren, ich sage mal, 30% unserer Kunden Google Ads genutzt haben. Mittlerweile sind es weit über 50%. Und das finde ich für B2B einfach spannend, weil ich früher immer Google Ads so ein bisschen als B2C-lastig wahrgenommen habe. Ich war ja früher selber in der Agentur tätig und da war das ein reines B2C-Medium. Und jetzt sieht man halt eben, dass wir haben ja nur B2B-Kunden und deshalb kann ich halt von B2B sprechen, dass eben der Kanal oder das Medium Google Ads eben für B2B-Kunden extrem affin wird.
Du sagtest eben, einer der Trends ist die Qualität, beziehungsweise dass man die Qualität wieder versucht herzustellen. Das ist auch so meine Erkenntnis. Ich habe mir sehr viele E-Books und Whitepaper heruntergeladen und ich bin größtenteils enttäuscht worden. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich höhere Erwartungen habe als vielleicht die Zielgruppe. Nur wenn ich ja schlussendlich gelockt werde mit einem E-Book, das mir Tipps gibt für eine Eventveranstaltung, also wie kann ich ein Offline-Event veranstalten, dann erwarte ich ja auch Tipps und nicht irgendwie ein zweiseitiges PDF, auf der ersten Seite die Titelseite mit dem Logo des Unternehmens und auf der zweiten Seite so sechs Icons mit drei Sätzen dazu, auf was man achten muss, wo ich sagen muss, okay, also da hätte ich jetzt einfach kurz die Google-Suche aktivieren können und hätte tiefere und bessere Ergebnisse erhalten.
Ja, das genau meine ich. Also du sprichst mir da tatsächlich aus der Seele. Also ich habe mir jetzt tatsächlich schon in letzter Zeit lange kein E-Book mehr runtergeladen, aber ich bekomme immer wieder E-Books zugesendet oder sehe, was sich die Leute sozusagen oder Freunde und Geschäftspartner runterladen. Und da ist die Qualität für einen hohen Anspruch definitiv zu gering, also deutlich zu gering. Und das würde ich jetzt fast schon pragmatisieren und würde sagen, man sollte sich einfach mal 10 E-Books runterladen und man wird schon sehen, dass die Qualität wahrscheinlich bei 9 mittelmäßig bis nicht gut ist. Mhm. Und da sehe ich aber wiederum auch Chancen, ne? Also du sagst ja selber, du hast einen hohen Anspruch. Ich finde einen hohen Anspruch wichtig. Also egal, ob du jetzt, wir beide sind im Online-Marketing tätig, wir kennen uns, glaube ich, ganz gut aus, aber trotzdem sollte der Anspruch auch bei Kundenpotenzialen, die zum Beispiel eine Baumaschine kaufen wollen, Relaunch in Auftrag geben wollen, sollte einfach hoch sein, weil dafür ist ja ein redaktionelles Werk ja da, um eben guten Content zu vermitteln. Für den zahlt man ja bei Amazon oder bei anderen Portalen für ein Buch, zahlt man ja Geld dafür. Und ein E-Book soll ja sozusagen ein Wissenstransfer sein. Und da ist, glaube ich, mittelmäßige Qualität einfach nicht mehr zeitgemäß.
Meine These ist auch, dass das der Grund ist, warum die Lead-Generierung immer teurer wird, weil die Zielgruppe in der Vergangenheit oftmals enttäuscht wurde, wenn sie ein Lead hinterlassen haben und somit eher vorsichtiger sind, was das Angeben von E-Mail und Telefonnummern anbelangt.
Ja, absolut. Also man wird halt vorsichtiger. Also völlig richtig.
Du sagtest ja vorhin, ihr konzentriert euch ja hauptsächlich oder ausschließlich auf B2B. Das heißt, du bist der absolute B2B-Marketing-Profi im Bereich Online-Marketing. Worauf sollten sich B2B-Marketer in den folgenden Monaten konzentrieren? Also einerseits eben sicherlich versuchen, die Qualität zu erhöhen von ihren Inhalten. Was gibt es für weitere Punkte, auf die Sie achten sollten?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also ich meine, du kennst mich ja mittlerweile. Ich bin immer sehr pragmatisch orientiert. Ja. Und mein erster Tipp ist tatsächlich gar nicht kanalbezogen oder medienbezogen, sondern ich empfehle allen B2B-Kunden, mit dem ich in Gespräch bin oder wo ich in Beratung bin, dass sie sich auf wenige Kanäle fokussieren, anstatt auf einen breiten Marketing-Mix. Also wenige Kanäle gut zu machen und langfristig zu machen, also mit langen Atem zu betreiben, anstatt sozusagen auf jedes Pferd im Stall zu setzen. Das ist ein großer Fehler, den B2B-Unternehmen immer heute noch machen. Also ich habe zum Beispiel gerade ein aktuelles Beispiel, da hat ein B2B-Unternehmen eine sehr langfristige Content-Strategie erarbeitet mit Content-Beiträgen, mit Blog-Beiträgen, auch tatsächlich mit wertvollen oder wertigen E-Books. Und dann hat der Marketingleiter so ein bisschen mitbekommen, dass LinkedIn gerade so dass der heilige Gral ist. Und dann haben die relativ schnell nochmal den zweiten Kanal LinkedIn versucht aufzubauen. Und dadurch hat natürlich das gesamte Content-Projekt total gelitten. Ne? Und das ist völlig normal. Also es ist natürlich schwieriger, wenn wir zwei Bälle jonglieren müssen als einen Ball. Und das ist so eine Thematik, die habe ich einfach aus 20 Jahren Marketing-Kommunikation einfach gelernt, vor allem im B2B-Bereich, sich auf wenige Kanäle zu konzentrieren und diese Kanäle einfach sehr gut zu machen und diese Kanäle sehr langfristig zu betreiben, weil dann fangen sie an zu funktionieren und dann sind sie auch wirklich effektiv. Ne? Die zweite Sache, die dazu eigentlich relativ gut passt, ist, dass man sich auf Kanäle konzentriert, die einfach zu den eigenen Leistungen passen und zum eigenen Unternehmen. Ich erzähle immer gerne das Beispiel, ich saß vor 10, 15 Jahren mal bei einer Stahlgießerei, also bei einem deutschen, mittelständischen, aber doch sehr großen Betrieb, und da wurde mir im Auftaktmeeting gezeigt, dass man knapp 50 Beiträge auf der eigenen Facebook-Page hat, also sehr wertige, 50 total gute Beiträge über das Unternehmen. Und dann habe ich halt eine sehr plumpe Frage gestellt. Ich habe halt gesagt, okay, das ist richtig klasse, aber Sie haben 71 Fans, die Zahl habe ich mir ganz genau gemerkt damals, 71 Fans. Und wo sind denn diese Beiträge denn auf der eigenen Unternehmenswebseite? Also warum sind die nicht synchronisiert worden und warum sind sie nicht auch auf der eigenen Unternehmenswebseite? Und das hat mir so ein bisschen gezeigt, dass halt der Fokus auf unpassende Kanäle gelegt wird. Also die waren total fasziniert damals von diesem Thema Facebook für B2B-Unternehmen, haben dann super viel Content produziert für die Facebook-Seite, haben dort nur 71 Fans gehabt oder 71 Likes. Und also 71 Likes der Unternehmensseite, also Follower, und haben dann einfach auf den falschen Kanal gesetzt und haben in diesem Kanal noch eine sehr, sehr, ich sag mal, einen sehr, sehr kleinen Spread gehabt durch diese wenigen 71 Fans. Und das ist eine Sache, dass man einfach vorher relativ schnell überlegt, in Konzeptionsmeetings, wenn man eine Marketingstrategie arbeitet, was passt denn eigentlich zu mir? Ne? Also ist jetzt Twitter gut für ein B2B-Unternehmen, ja oder nein? Ist LinkedIn ein guter Kanal für B2B-Unternehmen, ja oder nein? Und das kann man mit gesundem Sachverstand, kann man das eigentlich relativ schnell ausselektieren, was passt und was nicht passt. Und vor allem, was traut man sich langfristig zu? Und der dritte Punkt, das ist immer so ein pragmatischer Tipp von mir, einfach schnell zu sein im B2B-Bereich. Das ist eine Sache, die bei uns sehr, sehr gut funktioniert. Die gebe ich sehr, sehr gerne weiter. Wenn ich dann irgendwann sehe, dass jemand mein Angebot öffnet, dann sehe ich immer wieder, dass die Unternehmen eben ewig lange brauchen, um dieses Potenzial dann anzusprechen. Also wirklich teilweise Wochen, um dann zu sagen, hey, ich habe gesehen, Sie haben unser Angebot geöffnet, wollen wir nochmal dazu sprechen? Ja. Und da einfach wirklich schnell zu sein, weil Schnelligkeit hat einfach noch nie geschadet, in keiner Disziplin. Und das ist so ein Tipp, den ich einfach auch geben kann, einfach schnell zu sein, sich einfach zu trauen, vielleicht auch mal einen Tag später anzurufen und zu sagen, hey, wir haben in unserem HubSpot gesehen, Sie haben nochmal das Angebot geöffnet, was Sie vor 2 Monaten bekommen haben. Ich dachte, ich melde mich mal sofort. Ne? Genau. Das hat noch nie geschadet. Wie gesagt, in keiner Disziplin. Im Sport nicht schnell zu sein und ich glaube auch einfach im Marketing und Vertrieb schnell zu sein. Und das ist ein Tipp, das sehe ich auch jeden Tag, dass da einfach die B2B-Unternehmen viel zu langsam sind.
Wenn wir so B2B-Marketing anschauen, so wo geht die Reise hin, ist da auch wieder eine These von mir, die ich dir gerne da in den Raum gebe. Und zwar B2B-Marketing wird es insbesondere in den digitalen Kanälen deutlich schwerer, weil sie halt eben keine ansprechenden Werbemittel erstellen. Also die heutige Zukunft, die ist sich gewohnt, dass sie Hochformat-Videos sehen, wo man schnell auf den Punkt kommt, die auffallen. Wenn ich mir dann gleichzeitig die B2B-Ads anschaue auf LinkedIn, wo dann irgendwo ein Bild, ein Kopf, ein Name und noch ein Teaser gesetzt wird und das war's dann, dann muss ich sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass die heranwachsende Zielgruppe B2B-Marketing komplett ignorieren wird.
Ja, also da sagst du was. Also das ist halt, ich finde, das ist auch sehr, sehr, sehr pragmatisch, was du da sagst. Und auch Augen öffnend, weil man will das ja nicht wahrhaben, aber es gibt nachwachsende Zielgruppen. Das ist völlig normal. Und die haben natürlich einen ganz anderen Medienkonsum und andere Mediengewohnheiten als unsere Generation oder die ältere Generation. Und das sind eben, das sind Hochformate, das sind auch andere Kanäle. Also ich kenne zum Beispiel einen guten Kollegen aus Atlanta und der hat schon vor Jahren zu mir gesagt, Benny, Unternehmenswebseiten, da guckt in den USA momentan niemand drauf, sondern das Marketing läuft zurzeit 100% oder fast 100% über Facebook, weil die Zielgruppen, die nachwachsen, eben einfach andere Medien konsumieren, als jetzt sich die in Gänsefüßchen langweilige Unternehmenswebseite anzugucken. Und das ist natürlich auch ein Potenzial für Unternehmen, B2B-Unternehmen, die Lust haben auf effektives Marketing oder auf nachhaltiges Marketing, dann eben auch auf diese leider Gottes neuen und modernen und jungen Medien zu setzen. Und das sind dann zum Beispiel auch Hochformate. Ich bin jetzt selber tatsächlich kein Freund von den Hochformaten. Ich bin ein absoluter Gegner selber persönlich von Social Media. Also ich habe, glaube ich, ein Instagram-Profil mit einem Bild, aber trotz alledem sehe ich einfach, dass der Trend in genau diese Richtung geht. Und auch wir werden als Salesforce irgendwann auch auf diese neuen Medien setzen müssen, also auf eben zum Beispiel Instagram-Marketing oder LinkedIn-Marketing, weil wir eben nicht mehr daran vorbeikommen sozusagen. Mhm. Ne?
Ja, es geht mir weniger um die Formate selbst, also es kann ja auch dann im quadratischen Format sein, aber wenn ich so vergleiche, die Werbung jetzt auf TikTok, halt oftmals für B2C-Marken und die Werbung auf LinkedIn für B2B-Marken, da schläft mir das Gesicht ein.
Ja, aber es ist ja auch in gewisser Weise, ich sag mal, ein bisschen nachvollziehbar, weil B2C-Marken haben ja relativ kleine Warenkörbe und müssen, ich sag das jetzt mal ganz brutal, um jeden Optimierungscent kämpfen oder um jeden Optimierungseuro. Und deshalb steckt da natürlich sehr, sehr viel Gehirnschmalz drin, ne, in B2C-Werbung. Weil sie eben täglich oder jede Maßnahme 10-mal nachoptimieren müssen, damit die Maßnahme eben, ich sag mal, effektive Werbekosten pro Kopf erreicht.
Ist ja aber im B2B-Bereich ja eigentlich auch so. Müsste ja auch so sein.
Ich glaube persönlich im B2B-Bereich, das ist so mein Bauchgefühl, dass im B2B-Bereich einfach größere Warenkörbe stattfinden. Ne? Also der B2B-Bereich ist für mich immer so ein bisschen der klassische deutsche Mittelstand, der eben eine Baumaschine verkauft oder eben auch eine Webseite verkauft. Und die Webseite kostet nicht 50 Euro, sondern mehrere tausend Euro. Und ich glaube, dass da dieser Drang zur Optimierung, dass eben im B2B-Bereich einfach viel Werbemarge drinsteckt, die ich dann mit einem Warenkorb-Auslöser dann sozusagen abgelöst habe. Und deshalb muss man nicht so viel rudern, um eben die Maßnahmen zu optimieren. Und dann, ich sag mal, wenige Warenkörbe reichen im B2B, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung. Und im B2C ist das, also die Leute, die ich kenne aus den relevanten B2C-Shops, die müssen wirklich um jeden Cent optimieren und um jeden Cent evaluieren und bewerten und auswerten. Und deshalb sind, glaube ich, die Maßnahmen einfach besser, weil eben mehr Intensität da drin steckt. Das ist so meine Wahrnehmung. Und ja, die B2B-Maßnahmen sind teilweise langweiliger, wenn man das jetzt mal so aus der Vier-Augen-Perspektive betrachten darf. Ne? Das finde ich auch.
Denkst du, dass B2B-Marketing auch mal an den Punkt kommt, wo sie um jeden Euro optimieren müssen?
Ja, schon. Also ich kenne zum Beispiel ein Unternehmen, das stellt Maschinen her für die Agrartechnik. Und da ist der Wettbewerb relativ online-affin. Also das ist ein relativ kleiner Markt. Da kennt man sich und da führt, es ist oft, sind oft inhabergeführte Unternehmen noch, sehr, sehr große, aber inhabergeführte Unternehmen. Und da ist die Awareness, dass der Wettbewerb an vielen Stellen besser ist im Online-Marketing oder im digitalen Marketing, die ist definitiv da und die tut auch weh. Also das merkt man. Und deshalb ist da ein relativ, ich sag mal, anspruchsvolles Denken die tägliche Arbeit oder das tägliche Bild im Marketing. Das heißt, es gibt schon viele Unternehmen, die genau dort optimieren und be bewerten und analysieren, wo sie das tun sollten im B2B-Bereich. Ich glaube aber trotzdem nicht, um deine Frage zu beantworten, dass der gesamte B2B-Markt irgendwann sich so verhält und so marketingintensiv wird wie der B2C-Markt. Also das ist, glaube ich, ein Wunschdenken und da würde ich glauben, dass das mit ziemlicher Sicherheit in den nächsten 20 Jahren nicht passieren wird.
Im B2B-Marketing eben, ihr von SalesViewer macht ja ausschließlich B2B-Marketing. Jetzt habe ich bei meiner Recherche gesehen, bei OMR Reviews, der Bewertungsplattform von OMR, gehört ihr zu den bestbewerteten Tools. Euer Tool ist super, ich bin absoluter Fan von SalesViewer, aber wie habt ihr das geschafft?
Ja, ich meine, die erste Sache, wenn du jetzt das Thema OMR Reviews ansprichst, ist sicherlich erstmal die Selektion eines relevanten oder passenden Bewertungsportals für den eigenen Markt. Und wir haben sehr, sehr viele Kunden in der EU. Wir haben noch deutlich mehr Kunden im Dachraum, also im deutschsprachigen Raum. Und OMR hat da eine Kerbe eingeschlagen, die eigentlich perfekt ist, weil es gibt eben kein relevantes Bewertungsportal im deutschsprachigen Raum. Und wir wissen alle, dass diese Bewertungsportale, vor allen Dingen die auf den US-Markt fokussiert sind, an vielen Stellen noch sehr, sehr scammy sind. Also man weiß, dass zum Beispiel in diesen relativ großen US-Portalen eben viele Fake-Einträge drin sind, dass da auch eben auch viele Fake-Einträge freigeschaltet werden, weil es mehr auf Masse geht für die Portale als auf Klasse, also auf Qualität. Und deshalb haben wir Ausschau gehalten nach einem qualitativ wertigen Bewertungsportal im deutschsprachigen Raum. Da gibt es nur zwei und das sind in meinen Augen einmal die OMT-Bewertung auf omt.de und einmal eben das Portal OMR Reviews an sich. Und dann haben wir uns entschieden, eben Portalmarketing zu machen. Und weil wir eben eine relativ große Customer Base haben, konnten wir in relativ schnell, also kurzer Zeit, innerhalb von einem halben Jahr sehr, sehr viel Kundenfeedback einsammeln, weil die Kunden eben auch einfach Wert darauf legen, wenn man ihnen zuhört. Das heißt also, wenn man dem Kunden die Frage stellt, was können wir für dich verbessern, und kannst du vielleicht einfach eine kritische Review auch abgeben. Also gar keine, hey, schreib uns bitte, bitte die beste Review, ganz im Gegenteil, sondern schreib bitte eine konstruktive Kritik, auch mit negativen Punkten, die wir dann gegebenenfalls oder mit großer Wahrscheinlichkeit für dich, lieber Kunde, verbessern. Dann sind die Kunden doch schon affin dafür, diesen Verbesserungsvorschlag, ich nenne es ganz bewusst Verbesserungsvorschlag, also nicht Review, sondern Verbesserungsvorschlag, irgendwo zu publizieren, sei es jetzt auf OMR Reviews, sei es vielleicht aber auch nur per E-Mail an uns als konstruktive Kritik. Und das führt einfach dazu, dass die Kunden, wenn man ihnen zuhören will, dann vielleicht auch eine Bewertung abgeben. Und das ist uns tatsächlich, so wie du sagst, also da klopfe ich unserem Team auf die Schulter, das ist uns gut gelungen und dadurch haben wir auch eben ein riesen Spektrum an Feedback bekommen, den man zum Beispiel bei einer kurzen Google-Bewertung, die meist aus wirklich drei Sätzen besteht, die man dort nicht bekommt. Und das, ja, das hat einfach dazu geführt, dass wir Dinge verbessert haben. Und das führt dann natürlich im Umkehrschluss auch dazu, dass man diesen Prozess wiederholt und dass man diesen, dass die Kunden das auch wissen, dass man Dinge verbessert. Und dann kommt man so in so einen positiven Kreislauf, dass man regelmäßig einfach eben Kundenfeedback einholt, dass man den Kunden auch, die bewertet haben, dann auch regelmäßig reportet, dass man dieses Kundenfeedback auch erfüllt hat und verbessert hat. Und das merken dann auch Kunden, die noch nicht bewertet haben, weil wir diese Kunden natürlich auch darüber informieren, die dann wiederum im letzten Schritt oder im nächsten Schritt dann auch selber bewerten wollen, um eben Verbesserungsvorschläge beim Tool Salesware zu bekommen. Ja, und das hat, glaube ich, dazu geführt, da sind wir echt stolz darauf, dass wir eins der bestbewertetsten Tool oder auch am meistbewertetsten Tool auf der OMR Reviews Plattform sind.
Apropos OMR, eben wie einleitend schon gesagt, ihr seid ja auch auf der OMR mit der strategischen Kooperation mit HubSpot vertreten. Was können die OMR-Besucherinnen und Besucher bei euch erwarten?
Ja, wir zeigen natürlich einmal unseren Case, also den gemeinsamen Case mit HubSpot x Salesview. Das heißt also, wie kann man Leads an verschiedenen Stellen generieren durch Salesview, also sozusagen entschlüsseln. Und wie kann man diese wertvollen Leads, wenn man wenig Kapazitäten hat oder einfach normale Kapazitäten hat, bei HubSpot automatisieren, mit HubSpot automatisieren und eben kurzfristig die Umsätze erhöhen, ne? Indem man Dinge einfach automatisiert und mit der Automatisierung mehr Kunden ansprechen kann und dadurch einfach mehr Neukunden bekommt. Das ist so der erste Case. Wir zeigen selbstverständlich auch unsere Software. Also ich glaube, das ist für den Messeauftritt völlig normal. Wir zeigen aber auch, und das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, wir bekommen momentan sehr, sehr viele E-Mails von Kunden, also von Kunden, die schon Kunde sind oder von Menschen, die schon Kunden sind. Wir geben auch Optimierungsvorschläge. Also wir haben ja hier bei Salesforce einen sehr, sehr hohen Grad an Service-Level und dieses Service-Level möchten wir auf der OMR natürlich auch weiterführen. Das heißt, wenn ein Kunde kommt und fragt, hey, wie kann ich mit dem und dem Salesforce-Datensatz umgehen und ich habe damit vielleicht noch Probleme oder ich freue mich über jeden Verbesserungsvorschlag, dann beraten wir den Kunden natürlich auch vor Ort zum aktuellen Kundenverhältnis, zu seinem aktuellen Konto. Das sind so die drei Thematiken. Und wir freuen uns natürlich, du bist ja dieses Jahr, wie ich gerade gehört habe, nicht dabei, aber wir freuen uns natürlich, die Leute zu sehen, mit denen man regelmäßig in Kontakt ist und mit denen man, also über die man sich freut, mal wieder persönlich zu sprechen. Deshalb laden wir natürlich jeden ein, uns kennenzulernen in der Halle A1, Stand C11. Wir freuen uns auf euch.
Und zum Schluss noch, was ist so dein Tipp, was sollte man auf der OMR gesehen haben? Gibt es einen Vortrag, eine Masterclass, einen Stand oder was auch immer? Hast du da schon einen Tipp aus dem Programm, wo du sagen kannst, das muss man gesehen haben?
Ja, also ich würde vielleicht mal meine Tipps teilen, die ich mir angucken möchte. Also ich freue mich am allermeisten tatsächlich auf den Vortrag von der Britta Behrens, die über die aktuellen Geschehnisse auf LinkedIn oder für LinkedIn-Marketing berichtet auf der Bühne.
Genau, auf der Yellow Stage wird sie sein, genau, State of LinkedIn.
Okay. Ja. Vielen Dank. Die Stage habe ich tatsächlich noch nicht nachgeguckt. Genau, also auf diesen Vortrag freue ich mich. Da nehme ich auf jeden Fall teil, obwohl ich, wie gesagt, die ganze Zeit am Stand sein will. Die zweite Thematik, die mich auf jeden Fall brennend interessiert, FC Bayern macht eine Masterclass. Da habe ich mich für beworben. Da geht es um das Thema Branding. Und das ist für uns immer ganz, ganz wichtig. Das ist ein persönlicher Interessensbereich von mir. Wie machen Marktführer Branding? Das ist eine Sache, unser Slogan ist ja bei Salesware, Marktführer setzen auf Salesware, weil wir sehr, sehr viele große Unternehmen, relevante Unternehmen als Kunden haben und dadurch möchten wir halt einfach lernen, wie machen das denn zum Beispiel Marktführer im Bundesliga-Bereich. Das schaue ich mir an. Beim B2B-Bereich, Morfire hat immer jedes Jahr super spannende Inhalte, die ich verfolge. Das ist ein Kooperationspartner von uns, da schaue ich mir dieses Jahr an, was machen die im B2B-Bereich, weil die eben im B2B-Bereich super fit sind. Ne? Und was ich mir definitiv auch anschauen werde, ist von OMR Reviews selber die Reviews-Thematiken, also was im Portal OMR Reviews demnächst so ansteht, was geplant ist, was vielleicht schon umgesetzt ist und was wir jetzt nach der OMR als Kunden nutzen dürfen. Das sind so meine vier To-Dos, die ich jetzt hier im Team besprochen habe, die ich mir ganz gerne ansehen will.
Sehr gut. Es gibt übrigens für alle, die nicht an der OMR sind, die Vorträge der einzelnen Stages, also vor allem der großen Stages, die werden aufgezeichnet und kommen dann fortlaufend auf YouTube. Und ich habe mir so 5 Vorträge rausgeschrieben, die ich besucht hätte, wenn ich jetzt vor Ort wäre, aber Familie geht vor, von daher verfolge ich dann die Vorträge entweder im Livestream oder eben später dann die Aufzeichnung. Auf der Yellow Stages, dort wird Marketingwissen vermittelt, ist eben, wie du schon gesagt hast, State of LinkedIn 2023 mit Britta Behrens, einer meiner Tipps, und dann aber auch Endstation KI mit Frank Thelen, wobei Frank Thelen ja teilweise eher kritisch betrachtet wird, finde ich es immer interessant, wie er neue Technologien einschätzt und insbesondere KI mit den all Vor- und Nachteilen eine Auslegeordnung macht. Und dann am zweiten Messetag, also State of LinkedIn mit Britta Behrens ist auch am zweiten Messetag, am Mittwoch, und auf der gleichen Bühne ist dann auch TikTok als HR-Tool mit der Firma Ziel Abeck. Die Firma Ziel Abeck kennt viele schon, die auf TikTok unterwegs sind. Die machen auf TikTok immer wieder oder sehr viele Videos rund um, wie sie ihren Chef veräppeln oder was für Typen von Arbeitnehmenden sie haben. Immer wieder sehr humorvolle Videos, haben eine extrem hohe Reichweite auf TikTok und nutzen eben als B2B-Unternehmen TikTok als HR-Tool. Dann gibt es auch die Blue Stage, also es gibt auch noch die Red Stage und weitere, aber die Blue Stage, dort habe ich noch zwei Vorträge. Einer machen Frauen die besseren Podcasts mit Lynn Schütze, Laura Larsen und Leonie Bartsch. Und ein Thema, was auch hier ein bisschen dazu passt, mehr Revenue statt mehr Leads mit Tim Ratt von Jojoba, der sich auch sehr spannend anhört. Von daher, die werde ich mir dann sicherlich live anschauen, also live im Livestream anschauen oder dann später die Aufzeichnung.
Cool, danke für den Tipp mit YouTube. Ich habe es tatsächlich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, aber ja. Man kann sich die Vorträge auch im Nachhinein angucken, und wenn ich es nicht schaffe zu einem Vortrag, dann ist YouTube immer noch die erste und beste Wahl dafür.
Ja, bestens. Benjamin, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du bist extrem unter Druck. Die letzten Vorbereitungen für die OMR laufen. Du wirst, hast du mir gesagt, am Montag ja anreisen, ist das richtig?
Genau, also ein Teil unseres Teams reist am Samstag an und ein Teil unseres Teams reist am Sonntag an, und genau, am Montag, Entschuldigung, genau. Wir sind also ab Montag vor Ort. Das heißt also, jeder, der Lust hat, sich mit uns zu connecten, sehr, sehr gerne.
Sehr gut. Genau. Ansonsten eben SalesView, die Website besuchen oder auch mal die OMR-Reviews durchschauen. Wenn ihr selbst SalesView-Nutzer sind, dann auch natürlich auf OMR-Reviews ein Review hinterlassen, damit es weiterhin eine der meistbewerteten Tools bleibt. Und von daher, ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als dir nochmals zu danken für deine Zeit, für deine vielen Inputs, für deine pragmatischen Tipps auch, was ich immer sehr schätze. Da vielleicht noch einen kleinen Tipp für alle, die gerne Podcasts hören, was ja meistens der Fall ist, wenn ihr diesen hört. Und zwar die 15 Minutes Marketing und Sales Podcast von eben Benjamin Sacek und Robin Heinze, wo sie in 15 Minuten ein Thema besprechen, immer abwechslungsweise einmal Sales-Sicht, einmal Marketing-Sicht, und das höre ich mir jedes Mal an, und jedes Mal habe ich wieder einige Inspirationen und Ideen, die ich dann versuche umzusetzen oder zumindest mal mir notiere, um dann später umsetzen zu können. Also von daher, kleiner Tipp auch noch für den Podcast von Benjamin Sacek, und von daher jetzt entlasse ich dich in deine weitere Arbeit, Vorbereitungen, OMR, und danke dir nochmals herzlich für die Zeit.
Ja, ich danke dir auch nochmal für die erneute Einladung, welche mich sehr gefreut hat.
Ja, sehr gut. Hat dir die Episode gefallen, dann bewerte uns auf iTunes und Spotify und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu@hutter-consult.com. Vielen Dank fürs Zuhören, und ich freue mich, wenn du bereits am Montag bei den Social Advertising News des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult wieder mit dabei bist. Vielen Dank und tschüss.